Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Hallo, mein Name ist Tina Meyer-Schneider und ich hoste den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Meine Gäste sind die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den RHI-Kontexten. Lernen Sie im Podcast mit mir die Menschen kennen, die mit ihren Ideen und Wirken etwas bewegen. Heute ist bei mir zu Gast der Journalist und Autor Alexander Hagelücken.
Es ist ein unglaubliches Glück, mit Menschen reden zu können, und Menschen erzählen einem Dinge. Nachdem ich dann groß angekündigt hatte und die Ressortleiter gesagt haben, das schaffst du jede Woche, und ich gesagt habe, klar, bin ich dann zur Tür rausgegangen und habe mir gedacht, oh Scheiße. Wenn Männer auf der Welt alles geleistet hätten, was sie schon mal von sich selber behauptet haben, dann wäre die Welt der beste Ort und wir hätten längst den Mars und wahrscheinlich auch den Jupiter besiedelt.
Alexander Hagelücken ist leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik der Süddeutschen Zeitung. Seine Themen: Arbeit, Weltwirtschaft, Sozial-, Finanz- und Wirtschaftspolitik. Zuvor arbeitete der Ökonom als Korrespondent in Bonn, Berlin und Brüssel und leitete den Finanzteil, für den er die Interviewreihe »Reden wir übers Geld« erfand. 2019 ist sein Buch erschienen »Lasst uns länger arbeiten«. Dabei dreht es sich vor allem um das Thema Rente. Herzlich willkommen, Herr Hagelücken.
Schön, dass ich da sein darf.
Herr Hagelücken, eben ist schon angeklungen, dass Sie sich aktiv mit dem Thema Rente beschäftigen. Daher die Frage, wie lange möchten Sie arbeiten?
Ja, Sie haben ja leider gesagt, dass ich schon Korrespondent in Bonn war. Und die Eingeweihten wissen ja, dass das ungefähr vor 1000 Jahren die deutsche Hauptstadt war. Und meine kleineren Söhne wissen überhaupt nicht mehr, dass es Bonn sowas gab. Deswegen kann ich nicht dementieren, dass ich auch irgendwann in Rente gehen werde. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es gar nicht so sagen kann. Ich würde jetzt aus meinem jetzigen Gefühl sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, aufzuhören zu schreiben und so Sachen zu machen. Aber irgendwann kann natürlich mal was kommen, wo man sagt, Mensch, Gesundheit, ich bin nicht mehr so fit. Oder die jungen Leute schauen dich an und sagen, oh, der könnte jetzt auch mal den Flur räumen. Vielleicht passiert es ja.
Das hoffen wir aber nicht, dass das schnell der Fall ist. Jetzt plädieren Sie in Ihrem Buch unter anderem dafür, dass man das Rentenalter anheben könnte. Für die, die möchten, die länger arbeiten wollen, ihnen auch die Möglichkeit gibt, jenseits der Notwendigkeit. Damit sprechen Sie in Deutschland ein Tabu an, noch mehr in Frankreich oder anderen Teilen Europas. Ich selbst war in Frankreich vor kurzem und da hat man die Augen erschreckt hochgerissen, als ich gesagt habe, mit 67 geht's bei uns in Rente, Diskussionsschwerpunkt 71. Was würden Sie den Menschen dort antworten?
Ja, es gibt zwei Sachen. Das erste ist, wenn man sagt, man lässt einfach alles weiterlaufen, so wie es jetzt ist, muss man sich irgendwann über Gedanken machen, wie eigentlich die Renten finanziert werden. Ich weiß nicht, ob es attraktiv ist für Menschen, dass sie möglichst früh in Rente gehen können, so mit 60, 61. Und dann stellen sie aber fest, bei den Lebensaltern, die wir heute haben, wo sie 85, 90 werden, dass sie da relativ wenig Geld haben im Alter. Ich glaube nicht, dass das attraktiv ist. Und wenn wir eine Situation haben, wie wir sie ja haben, wo die Leute immer älter werden, gleichzeitig weniger Kinder geboren werden, ist klar, dass da weniger Kohle in der Kasse ist. Das heißt, man muss irgendwas machen. Damit sollte man erstmal anfangen. Und dann geht man zum nächsten Schritt und sagt, jetzt schauen wir mal, ob es nicht Leute gibt, die einfach sowieso länger arbeiten wollen, einfach weil es ihnen Spaß macht. Also mein Vater war zum Beispiel in einem Finanzamt, man könnte jetzt sagen, um Gottes Willen, wie kann das Spaß machen, aber also dem hat es Spaß gemacht. Den hat man mit 65 rausgeschoben, damals noch 65, wie beim Staat. Das hat ihn total unglücklich gemacht. Der wäre wahnsinnig gern noch 3 Jahre oder sowas. So, man hätte 3 Jahre weniger Pension zahlen müssen, er hätte sein Gehalt gekriegt, er hätte gearbeitet, wäre doch viel besser gewesen. Wir sind total starr da dabei. Wenn man sich mal anguckt, wer sind eigentlich die Leute, die wahnsinnig früh aufhören wollen? Es sind natürlich Leute in so körperlichen Jobs, ja. Also irgendwann am Bau sind sie irgendwann kaputt. Vielleicht können sie ja noch was anders machen, aber sie wollen auf jeden Fall keine Ziegelsteine schleppen oder so. Dagegen die ganzen Akademiker, die ganzen Ärzte, die ganzen Anwälte und so weiter und so fort, die wollen oft länger arbeiten, auch weil sie sich wahnsinnig identifizieren mit dem, was sie machen. Und trotzdem in vielen Unternehmen und beim Staat stellen wir so ein Stoppschild auf und sagen, jetzt mal raus. Warum?
Ja, Sie haben es eben schon angesprochen. Journalist und Autor, das sind ja zwei Berufsbilder, von denen ich früher auch geträumt habe für mich, also was mich immer fasziniert hat. Das sind auch Jobs, wo das Körperliche nicht so stark zum Tragen kommt. Herr Hagelücken, was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?
Ja, ich muss jetzt lachen erstmal, weil Sie sagen, das Körperliche kommt nicht zu tragen. Früher hat man ja gesagt, der kürzeste Journalistenwitz ist, geht ein Journalist an der Kneipe vorbei. Und es ist tatsächlich so, dass also früher die Journalisten auch mehr getrunken haben, glaube ich. Also deswegen konnten die, glaube ich, gar nicht so lange arbeiten. Das war ein bisschen so in Spurenelementen auch noch so, als ich angefangen habe bei der SZ vor 1500 Jahren ungefähr. Jetzt ist es alles mit online und alles viel schneller geworden, so dass Journalisten, also ich kenne keinen trinkenden Journalisten mehr. Es ist so, also dass, wenn Sie so wollen, ist es jetzt weniger körperlich geworden. Was macht einem Spaß? Ich glaube, was Spaß macht, ist, dass ich mich mit Themen beschäftigen kann, die mich auch interessieren. Ja, ich muss nicht überlegen, was ist die beste Zylinderkopfdichtung. Das könnte ich auch gar nicht, wäre ich auch zu blöd. Ich kriege auch keinen Schrank zusammengezimmert oder so. Ich beschäftige mich mit Zeug, was mich interessiert. Und auch, ich habe auch eine relativ große Freiheit, auch was darüber zu sagen, auch meine Meinung zu sagen. Also ich achte jetzt nicht darauf, ob der Unterabteilungsleiter und der Abteilungsleiter und der Oberabteilungsleiter und die anderen 43 Leute, die meinen Vorgang in einer Firma oder beim Staat, wo der eins immer zum anderen wandert, dann ob das alles irgendwie so okay ist, sondern ich schreibe auch mal was irgendjemand in der Zeitung vielleicht vorgestellt ist, blöd findet. Und das sind so Dinge, die einem, glaube ich, manchmal selbstverständlich sind, aber die total Spaß machen. Und was auch Spaß macht, ist, wenn man einfach Leute trifft und mit ihnen überredet, wie eigentlich ihr Leben aussieht oder ihr Alter aussieht. So Dinge, da erfährt man einfach Dinge, die spannend sind, und dann macht man was draus. In dem Zusammenhang hat mir auch viel gebracht, eine Interviewreihe, die wir mal in der Zeitung etabliert haben, reden wir über Geld, weil man da die ersten Leute immer getroffen hat. Und da denkt man sich manchmal danach, hey, und dafür wirst du jetzt noch bezahlt sogar.
Reden wir über Geld, da reden wir gleich noch drüber, aber reden wir nochmal anders über Geld. Als ich studiert habe in den 90ern, galt Journalismus so als brotloser Job. Da gab es ziemlich viele, die das machen wollten, und war gar nicht so einfach, an einen Job ranzukommen. Waren Ihre Eltern mit Ihrer Berufswahl einverstanden?
Die waren damit einverstanden, was vielleicht auch damit zu tun hat, was ich jetzt ja irgendwie mal sagen kann, dass meine Mutter ausgebildete Journalistin ist und die aber dann eigentlich dadurch, dass sie von Kanada nach Deutschland gegangen ist und Deutsch gar kein Deutsch konnte, das war einer der Gründe, eigentlich keine Journalistin geworden ist, und die hat mich da eher sogar hingeschubst in diese Richtung. Gott sei Dank war ich jetzt nicht total untalentiert, sonst wäre es wahrscheinlich ein Blutbad geworden. Aber die haben also nichts dagegen gehabt. Und es ist lustig, dass Sie sagen, dass in den 90er Jahren das als brotlos galt. Mein Eindruck ist ehrlich gesagt nach einigen Jahrzehnten in der Medienbranche teilweise sogar umgekehrt. Also es ist ja so, dass die etablierten Medien ihr Geschäftsmodell so ein bisschen verloren haben durchs Internet, durch den Rückgang der Anzeigen. Und die Zeit, als man irgendwie werkelte bei einer großen Zeitung und der Spiegel kam und sagte, wir verdoppeln dein Gehalt, wenn du zu uns kommst, die ist jedenfalls für viele vorbei, aber die gab's mal. Also insofern ist es immer ein bisschen subjektiv, was brotlos ist und was nicht.
Spiegel, gutes Stichwort, Spiegel Online war ja so das erste Format, was auch von Print in die Online-Welt gegangen ist. Wie wagt die Süddeutsche Zeitung ihren Sprung? Vielleicht erzählen Sie uns dazu auch noch ein bisschen was, oder Sie mit Ihren Artikeln.
Also es ist tatsächlich so, dass Spiegel Online war super früh, wir und andere waren ein bisschen später, aber inzwischen ist es so, dass wir, glaube ich, bei der Süddeutschen große Fortschritte gemacht haben, dass wir einfach auch viel digitaler denken, und früher hat man, klar, wenn man jetzt für die gedruckte Zeitung einfach nur gearbeitet hat, dann passierte irgendwas am Samstag und dann hat man gedacht, hey, hat ja Zeit bis Montag, da muss es im Blatt sein und so. Heute denkt man viel schneller. Und was ich toll finde bei Online zum Beispiel ist, dass man natürlich auch ein direkteres Feedback in dem Sinne bekommt, dass sie ja bei Online ganz einfach messen können, auch wie viel haben die Leute, was haben die Leute gelesen, was haben sie vielleicht nicht gelesen, ist dann mal auch ein Augenöffner. Also das heißt, es verändert die Arbeit. Was auch toll ist, finde ich, dass man bestimmte Dinge machen kann, wo sie keine Platzbeschränkung haben in dem Sinne. Also wir haben letztes Jahr mit einer Kollegin zusammen, habe ich so eine Serie gemacht zur Bundestagswahl, wo wir untersucht haben, wie eigentlich die Wahlprogramme sich finanziell für jeden einzelnen Bürger auswirken und was es auch für die Ungleichheit in Deutschland bedeutet und solche Dinge. Und da können Sie natürlich online so bewegliche Grafiken machen. Sie haben mehr Platz für Grafiken, sie haben mehr Platz, sie können das einfach toller erzählen, und es sind Formate, die ganz neu entstanden sind und die hoffentlich auch so dem Gefühl mancher Journalisten entgegenwirken, dass alles den Bach runtergeht. Das haben ja manche schon, weil einfach teilweise die Einnahmen wegbrechen.
alles anders darstellen, anders den Menschen auch näher bringen. Das ist ja ein Anliegen auch für einen Journalisten, seine Themen nach draußen zu tragen. Jetzt bekommen Sie aber in den Online-Medien auch eine andere Art von Leserfeedback. Wie ist das, nicht mehr den gedruckten Leserbrief auf einen Artikel zu sehen, sondern direkt im Kontakt mit den Lesern zu sein?
Der Kontakt ist ja nach wie vor eher so, dass man meistens nur was geschrieben kriegt, wobei manche Leute auch gern anrufen. Da muss man dann gucken, wie viel Zeit man hat, weil die haben dann auch gerne mal ein längeres Gespräch. Es gibt eine Veränderung, die ich schlimm finde, die weniger damit zu tun hat. Also die Leute schreiben ja inzwischen fast nicht mehr gedruckt, das sind nur die sehr älteren Menschen, sondern die egal ob es in der gedruckten Zeitung erschienen ist oder online, sich die Leute darauf beziehen, schreiben die Leute ihnen eine E-Mail oder sonst was. Und ich muss sagen, dass der Ton in den letzten, ich kann das ja schon als alter weißer Mann überblicken, in den letzten 25 Jahren viel aggressiver geworden ist. Ich glaube, das hängt insgesamt damit zusammen, dass die Leute in den sozialen Medien sich aggressiv ausdrücken, dass die Leute nicht mehr nur eben in der Pilzkneipe um die Ecke vor sich hin motzen, sondern das jetzt auch einfach ins Netz reinschreiben. Aber der Ton ist unverschämter geworden und beleidigender. Und das finde ich eigentlich schlimm, aber es hat natürlich nichts mit mir zu tun, sage ich jetzt mal. Entweder ich bin viel schlechter geworden oder es ist einfach das allgemeine Zeichen dafür, dass die Leute verbal enthemmt sind zunehmend.
Mhm. Merken Sie das, dass das was mit Ihnen macht, wenn sich jemand Ihnen gegenüber so äußert?
Manchmal ärgert es mich, glaube ich, zumal es sich ganz selten um eine sachliche Auseinandersetzung handelt. Mich ärgert es auch, dass die Leute in den sozialen Medien die meisten Leute schreiben was Negatives, ohne den Artikel zu lesen, weil sie beziehen sich nämlich auf Dinge, die angeblich fehlen oder so, die im Artikel stehen. Man sieht, die Leute lesen die Überschrift und schließen daraus auf alles andere. Und ich würde mal sagen, dass man nach einer Weile aber auch oder nach ein paar Jahren auch so ein bisschen so eine egale Haltung hat gegenüber dem größten Blödsinn. Also ich gehe jetzt in Twitter auch nicht mehr in so Battles mit einzelnen Leuten, wo ich das, was ich vielleicht vor 5 Jahren noch gemacht hätte, weil es irgendwie auch egal ist. Ich tue es schon, wenn die Leute journalistische Dinge in Zweifel stellen. Wenn Leute sagen, das stimmt nicht, was hier geschrieben wird oder das ist so und so, fühle ich mich schon öfter mal verpflichtet zu antworten. Mir macht aber eher so Sorgen, dass das auch was über unsere Gesellschaft aussagt und die Art, wie wir mit ernsthaften und wichtigen Themen von der Corona-Pandemie über die Migration umgehen, wenn die Leute nicht mal in der Lage sind, einen höflichen Satz zu formulieren oder auch eineinhalb.
Ja, Sie haben eben von Ihrer Mutter berichtet, die aus Kanada nach Deutschland gekommen ist und dann ihre berufliche Tätigkeit, so habe ich das jetzt zumindest mitgenommen, die sie angestrebt hat, erstmal nicht ausgeübt hat. Zu Hause dann der Vater, Sie hatten Geschwister auch noch oder haben Geschwister noch, eine Schwester, und die Mutter war bei Ihnen zu Hause und hat sich dann um die Familienarbeit erstmal gekümmert.
Stärker, weil sie hat auch Englischkurse gegeben an der Volkshochschule und Seminare gemacht und so weiter. Aber es war natürlich auch die Zeit der 70er Jahre, wo ich aufgewachsen bin. Da war man eben noch deutlich, wie soll ich sagen, chauvinistischer als heute. Und es wurde auch erwartet, glaube ich, dass eine Mutter stärker zu Hause war. Es war auch schwieriger, was anders zu machen. Aber so war die Kombination.
Ist das Franco-Kanada oder englischsprachiges Kanada?
Ja, englischsprachiges Kanada. Ja. Und das Lustige ist ja, dass, was für mich ein totaler Segen war, ist, meine Mutter hat mit mir Englisch geredet. Das war also meine erste Sprache. Das führte dann dazu, dass ich als dreijähriger blonder Junge in München in Lederhosen im Kinderwagen durch die Stadt geschoben wurde und die amerikanischen Touristen auf meinen Platz kamen und ein Foto wollten und dann total entsetzt waren, als der Junge dann den Mund aufgemacht hat und was auf Englisch gesagt hat. Sie fühlten sich total betrogen, glaube ich, weil sie dachten, hey, das ist ein Fake, um irgendwie jetzt hier Geld abzuzocken. Für mich ist es super, weil ich praktisch in zwei Sprachen denken gelernt habe, und wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass ich irgendwann dann gerne, als ich das Angebot hatte, ins Ausland gegangen bin und in Brüssel Korrespondent war und meine ersten beiden Söhne dann Französisch hatten, jahrelang als Sprache auf der französischen Schule. Dieses dieses, wie soll ich sagen, dieses Weite und so, das ist was, was ich toll finde im Leben oder auch im Journalismus. Meine Mutter kommt eigentlich, um das noch dazu zu sagen, aus Osteuropa. Die mussten damals fliehen im Zweiten Weltkrieg sind also vor den heranrückenden Sowjets geflohen. Und das sind so Bindungen, die man, glaube ich, über die Jahre, die einen immer wieder an das erinnern, was es auch alles gibt und vielleicht auch daran erinnern, wie gut wir es auch haben tatsächlich.
Sie haben dann viele verschiedene kulturelle Hintergründe wahrscheinlich erleben dürfen und auch gelebt in der Familie. Mal ein Klischee in Deutschland, was sich aber bis heute noch hält, auch als Wahrheit. In vielen Haushalten wird nicht über Geld gesprochen. Wurde bei Ihnen zu Hause mit dem Alleinverdiener über Geld oder nicht richtigen Alleinverdiener, aber haben Ihre Eltern über Geld mit Ihnen gesprochen?
Also ich glaube schon, dass wir, ich musste jetzt mal, man, als kleines Kind weiß man nicht mal, was man alles gehört hat, aber wir haben schon über Geld gesprochen. Und wir haben zum Beispiel, mein Vater war immer sehr interessiert irgendwie an der Börse und hat also da Geld angelegt und so weiter. Und mir wird also gesagt, dass ich, als ich angefangen habe, Zeitung zu lesen, schon relativ früh, weil das war auch so ein Elternding natürlich, die lasen die Zeitung. Und ich habe dann so mit 10 angefangen, Zeitung zu lesen. Und ich habe auch die Börsenkurse gelesen. Mein Vater fühlte sich dann verpflichtet, mir einen Fonds zu schenken. Investa hieß der. Und da habe ich dann immer nachgeguckt, ob der jetzt irgendwie einen Pfennig hoch oder runter gegangen war. Das waren jetzt, glaube ich, nur 34 Mal. Mark oder so, also ich bin jetzt da nicht reich geworden leider, aber ja, also darüber haben wir schon uns beschäftigt. Wir haben jetzt nicht darüber geredet, was mein Vater verdient oder irgendwie so, und da bin ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen zu fragen, aber weil Sie das ansprechen, das erfahren ja in der Realität oft die Partner, die Ehepartner gar nicht. Ob es meine Mutter wusste, weiß ich nicht, aber in der Realität ist es dadurch ein Tabu.
Sie jedenfalls reden übers Geld und auch mit vielen interessanten Persönlichkeiten. Für die Süddeutsche Zeitung im Finanzteil haben Sie diese Serie eingeführt. Wie sind Sie darauf gekommen, Herr Hagelücken?
Also es war so, dass ich Korrespondent in Brüssel war und dann war ich da ein paar Jahre und dann ist ja immer, wird ja immer gewählt, was macht man als nächstes und so, und ich wollte eigentlich wieder zurück nach Berlin gehen, wo ich vorher Korrespondent war, und dann gab es so die Möglichkeit, vielleicht nach München zurückzugehen und dort den Finanzteil neu auszurichten, und erstmal, da habe ich mir immer gedacht, Mai, mach das vielleicht mal, weil ich habe erlebt, in der Brüsseler Zeit, da war schon Medienkrise in anderen europäischen Ländern viel früher als in Deutschland, die haben ihre ganzen Korrespondenten entlassen, und ich habe gedacht, Mai, du brauchst vielleicht irgendeine Zusatzfähigkeit, so wie mal so ein Team geleitet zu haben, weil vielleicht will von dir in 5 Jahren keiner mehr Texte haben, und dann kannst du irgendwie als, was weiß ich, so eine Unternehmensberatung gehen oder sowas. Dann habe ich gedacht, mach doch mal diesen Führungsjob, aber ich muss ehrlich sagen, die Vorstellung, einen Finanzteil neu aufzubauen, war mir so ein bisschen, ich habe gedacht, um Gottes Willen, das ist ja, das mich interessiert Politik und Wirtschaftspolitik, aber Finanzen nicht so stark. Und dann habe ich gedacht, Mensch, machst du einfach ein paar Sachen, die du spannend findest, die vielleicht aber da nicht so bisher so stattgefunden haben. Und so kam diese Idee zu diesem Interview, reden wir über Geld mit ganz normalen, ganz unterschiedlichen Leuten, die nichts auf den ersten Blick mit Geld zu tun haben, Sportler, Schauspieler, Politiker, was auch immer, über Geld und auch über ihr ganzes Leben zu reden. Und zunächst mal war das so eine Idee, die ich da groß rausposaunt habe, wie das so Journalisten so machen, und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt wird das wohl überhaupt hinhauen? Nachdem ich dann groß angekündigt hatte und die Ressortleiter gesagt haben, das schaffst du jede Woche, und ich gesagt habe, klar, bin ich dann zur Tür rausgegangen und habe mir gedacht, oh Scheiße. Und dann habe ich gedacht, wir hatten noch so 1,5 Monate bis zum Start, habe ich gedacht, so, jetzt müssen wir mal was machen. Und dann sind wir, Kollege und ich, nach Berlin geflogen und haben also die ersten 2 Interviewpartner aufgelistet. Der erste war Bushido und der zweite war Walter Riester, der Erfinder der Riester-Wende. Und weil wir natürlich jetzt bei Walter Riester, den kannte ich als Sozialminister, waren wir natürlich da irgendwie ordentlich angezogen und kamen danach zu Bushido. Und wir kamen da rein, da in sein Tonstudio in Kreuzberg, und dann schaut er uns an und sagt, hey, ihr seht ja aus wie die Zeugen Jehovas. Was ist denn das für ein Aufzug? Und dann habe ich mir nur gedacht, Mensch, wir kommen da jetzt hin, hey, das ist jetzt unser erstes Interview. Und dieser Typ labert uns doof an. Entweder wir geben jetzt hier mal Kante, oder das geht total in die Hose alles. Und dann habe ich gesagt, also das finde ich eine totale Unverschämtheit von Ihnen. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie Menschen aufgrund von Kleidung so einfach beurteilen. Und dann sah ich das Entsetzen in dieser ganzen, dieser ganzen Gang von Bushido, der Leute, offensichtlich dem Chef hat nie jemand widersprochen. Was aber super war, weil dann hat er in dem Moment nämlich dann gesagt, wenn ihm mal einer widersprach, oh, um Gottes Willen, ich wollte Sie nicht beleidigen, und nee, also entschuldigen Sie vielmals. Ja, und dann habe ich gedacht, so, jetzt geht aber alles hier. Und es war tatsächlich so, in dem Gespräch, wir hatten ja keine Ahnung, was dabei rauskommt, ob das ein totaler Flop ist und so weiter und so fort. Der erzählte irgendwie, wie er sich so eine Diamantkette kauft für 200.000 Mark, glaube ich, oder Euro. Das war schon 200.000 Euro muss gewesen sein oder so. Und wie das aber eigentlich total hohl ist. Dann habe ich gesagt, ja, Sie haben ja irgendwie, waren Sie denn eigentlich jemand, der immer gut ankam? Und gesagt, nee, nicht unbedingt. Ich habe immer den großen Max rausgekehrt und eigentlich hätte ich lieber mit meinen vier Freunden Monopoly gespielt, statt hier irgendwie so einen raushängen zu lassen. Und habe ich gesagt, ja, sehen Sie mal, das wäre ja nicht. Und so. Und wir hatten so ein Gespräch, also der hat irgendwie alles Mögliche erzählt. Und dann haben wir, das war total toll, weil wir gedacht haben dann nach diesem Gespräch, hey, du kannst alles fragen, du tust es wahrscheinlich am besten, habe ich jetzt so über die Jahre gelernt vielleicht, in so einer nicht konfrontativen Art. Also wenn du zum Beispiel, wir haben auch den Finanzchef eines Klosters interviewt, mit dem Kirchenexperten der Zeitung bin ich dahin gefahren und ich habe ihn dann zwischendrin nach einer halben Stunde mal gefragt, ob ihm nicht Sex fehlt. Und der Kollege, der ist da vom Stuhl gefallen, weil sowas fragt man wahrscheinlich nicht. Der hat eine ganz, er hat gesagt, nee, Sex fehlt ihm so direkt, kann er sagen, fehlt ihm nicht, aber eine Beziehung fehlt ihm schon manchmal. Fand ich super. Wir haben die Partnertherapeutin, Partner oder sozusagen generell Psychotherapeutin von Lady Diana interviewt mal. Die hat nämlich auch so feministische Bücher geschrieben und haben gedacht, boah, die kam nach Deutschland und dann hatten wir überall gelesen, es ist ein totales Rätsel, was passiert ist, nachdem sich ihr Mann von ihr getrennt hat. Keiner weiß es, keiner der britischen Journalisten, die da auftauchten im Archivmaterial vom Guardian über die Times und so, haben sich je getraut zu fragen. Die Wichtigheimer von der SZ haben aber gefragt und sie lebt jetzt mit der Frau zusammen. Was in Großbritannien offensichtlich für großes Aufsehen dazu gefragt hat. Ich finde das so toll, dass man einfach mit Menschen über Dinge sprechen kann. Und man kann mit Menschen, es sind ja meistens eher extrovertiertere Menschen, die man zu so einem Gespräch trifft. Man kann mit Menschen über alle möglichen Dinge reden. Also als wir mit Michel Friedman, dem Entertainer und Talkshow-Menschen geredet haben, der ja diesen Prozess an der Backe hatte. Dann hat der Agent vorher gesagt, also ihr dürft auf keinen Fall reden über Koks und über Nutten. Klar. Ja, haben wir danach gefragt. Ist doch klar. Und er hat auch eine gute Antwort gegeben, was er damals für eine Lebenssituation war, wie er da reingerutscht hat. Es ist ein unglaubliches Glück, mit Menschen reden zu können und Menschen erzählen einem Dinge. Und das ist etwas, was man in solchen Formaten mitbekommen kann. Und vielleicht teilt sich es manchmal auch dem Leser mit.
Sprechen Frauen mit Ihnen anders als Männer übers Geld?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Frauen generell manchmal zurückhaltender sind, auch über öffentlich über Dinge zu sprechen, weil da auch so Traditionen mitwirken. Wer stellt sich eigentlich in die Öffentlichkeit und wer stellt sich nicht in die Öffentlichkeit? Also ich meine, wenn Männer auf der Welt alles geleistet hätten, was sie schon mal von sich selber behauptet haben, dann wäre die Welt der beste Ort und wir hätten längst den Mars und wahrscheinlich auch den Jupiter besiedelt. Und da stimmt aber vieles davon leider einfach nicht, weil die Männer die Klappe so weit aufreißen. Und Frauen scheuen sich manchmal Dinge sozusagen zu sagen, die sie gemacht haben, die sie geschafft haben, weil sie das vielleicht auch irgendwann noch sozialisiert bekommen haben, dass sie doch lieber irgendwie die zweite Geige spielen sollen. Ich glaube aber, dass es sich stark verändert. Und man muss natürlich auch sagen, dass wir in der Interviewreihe meistens mit Männern und Frauen reden, die eine gewisse öffentliche Rolle spielen. Und da ist es natürlich überhaupt kein Thema. Eine wichtige Sache übrigens, ein Geheimnis, was ich noch nie verraten habe, über die Interviewer reden wir über Geld. Sie dürfen nicht nur über Geld reden. Dann wäre es, glaube ich, nach 2 Wochen sehr langweilig geworden.
Erscheint heute noch in der Süddeutschen Zeitung. Gerne einfach mal anklicken und da vorbeischauen. Immer was Inspirierendes dabei, wie ich finde, ich lese das sehr gerne. Jetzt haben Sie viel über Geld geschrieben, mit vielen Leuten darüber gesprochen. Ein bisschen jetzt provokant die Frage, wenn Sie unendlich viel Geld zur Verfügung hätten, Herr Hagelücken, was würden Sie denn damit tun?
Ja, ich glaube, ich würde lustigerweise gar nicht so viel anders tun, als ich jetzt tue. Also ich würde wahrscheinlich in schicke Hotels fahren im Urlaub und solche Dinge. Aber viele von den Dingen, die ich gerne tue, tue ich nicht, weil ich mir das Geld dazu fehlt, sondern weil ich keine Zeit habe. Also ich meine, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, die ich ganz toll finde, mit 6 und 8 Jahren. Und ich würde zum Beispiel viel mehr lesen. So. Und so teuer ist es nicht, aber so, und also meinen Sie, sehen meinen Vorstellungshorizont ist ziemlich eng, und die Vorstellung jetzt irgendwie eine von einem dieser Oligarchen, wo der gerade abgeknipst wird, irgendwie dessen Luxusjacht zu übernehmen, die reizt mich gar nicht.
Sie haben zwei kleine Söhne, aber auch noch zwei große, wenn ich das richtig mir als Info rausgesucht habe. Jetzt haben Sie eine ganze Bandbreite. Vorhin haben Sie gesagt, auch Ihr Sohn studiert. Wie haben Sie denn als Vater zusammen mit Ihrer Frau die letzten zwei Pandemiejahre erlebt, die ja durchaus für Familien in jeglicher Hinsicht eine Herausforderung gewesen sind? Ja.
Also es ist eine Riesenherausforderung und es ist immer noch eine Herausforderung. Ich glaube, es macht einen Riesenunterschied natürlich, wie alt die Kinder sind. Also der einer von den älteren Söhnen, der lebte bis letztem Jahr noch bei uns und der ist halt auf die Schule gegangen oder nicht auf die Schule gegangen. Und klar waren da auch Themen, ne? Also ich meine, so die Vereinsamung der jungen Menschen und so, das waren schon so Fragen. Aber über den mussten sich natürlich nicht so stark kümmern wie um zwei kleine Kinder, die also am Anfang der Pandemie 4 und 7 waren. Was man auch, glaube ich, oft vergisst dabei ist, für die Kinder ist es ja was total Unfassbares. Da ist irgend so eine komische, aus dem Nichts sich befindliche Seuche, die irgendwelche Leute tötet. Ich habe mal den einen Kleinen abgeholt mit seinem Freund zusammen und die haben hinten im Auto darüber diskutiert, ob das jetzt die Pest ist oder Corona oder ob es Corona ist und dann die Pest noch kommt oder und so weiter und so fort. Die hatten sie irgendwelche Sachen aufgeschnappt. Das hat die Kinder psychisch total mitgenommen. Es hat die Eltern total an die Grenzen geführt. Und ich muss auch sagen, es ist ein Beispiel dafür, dass eigentlich sich unsere Gesellschaft wenig drum schert, wie es den Familien geht, den Familien mit Kindern. Obwohl eine alternde, sage ich jetzt als Ökonom, alternde Gesellschaft mit Fachkräftemangel und Rentenloch nichts so dringend bräuchte wie Paare, die bereit sind, Kinder zu kriegen.
Ja, und eine vitale, gebildete, gut geachtete nachfolgende Generation. Merken Sie bei Ihren Kindern, dass sich durch die fehlenden Schulunterricht oder wie Sie eben angesprochen haben, auch Einsamkeitstendenzen, dass sich da was verändert hat zu heute? Gehen die wieder ganz unbesorgt in den Alltag hinaus?
Also es war zum Beispiel interessant, dass der Kleine, der in der Kita war, der so ein wahnsinnig Sozialer ist und mit allen immer klarkam, dass dann nach den einigen ersten Monaten der dann so größere Ansammlungen von Kindern oder Erwachsenen überhaupt nicht abkonnte. Obwohl das vorher gar kein Thema war, hat er sich plötzlich irgendwie an unsere Rockschöße gehängt, wenn er irgendwo hinkam. Und das war so ein Zeichen. Ne? Ein anderes Zeichen war, dass er sich immer Höhlen gebaut hat. Ich habe irgendwie ewig gebaut, zu verstehen, was er macht. Und dann habe ich irgendwann kapiert, klar, der baut sich eine Höhle, um diese Gefahr dort auszuhalten. Und das ist schon krass. Und mein 8-jähriger Sohn, der war in der Hälfte der ersten Klasse, als die Pandemie ausbrach. Und das heißt, er hat jetzt von seinen 2,5 Schuljahren, 2 Schuljahre mit Corona und ein halbes ohne Corona gehabt. Das ist natürlich eine totale Sache. Ja? Also ich meine, was die alles miterleben, jetzt gibt's keine Maskenpflicht mehr, dämlicherweise in den Grundschulklassen. Er behält die Maske auf mit ein paar anderen. Wir hatten da gar nicht mit ihm drüber geredet. Die anderen behalten es nicht auf. Dann diskutieren die Kinder drüber, ob man die Maske aufbehalten soll oder nicht und so. Also es sind so Dinge, die bei denen ablaufen, deren Konsequenzen, glaube ich, wir erst mit einer Verzögerung überhaupt merken werden. Nochmal abgesehen von der Unfähigkeit vieler Schulen, ernsthaft irgendwas an Videounterricht oder so zu machen, wenn die Schulen zu sind und die Vorstellung, man schickt den Eltern irgendwie 20 Seiten PDF und dann machen sie es mit ihren Kindern neben ihrer Arbeitszeit, auch schon sehr abenteuerlich gewesen ist.
Ja, konnten Sie sich mit Ihrer Frau so ein bisschen den Alltag teilen und organisieren? Weil stelle ich mir schon auch selber Mutter von 3 Kindern. Also uns hat das schon ganz schön an Grenzen gebracht zwischendrin.
Ja. Also wir mussten, konnten ist nicht die Frage. Und wir mussten und uns hat es, würde ich mal sagen, öfter auch mal über die Grenze rübergebracht. Und es ging bis dahin, dass ich dann zum Beispiel den 19-jährigen Schüler, der aber auch zur großen Zeit nicht Schüler war, einfach eingeteilt habe von 2 bis 4. Wenn er seinen Stundenplan eine Lücke hatte, habe ich gesagt, so, und jetzt passt du auf die kleinen Brüder auf, weil es nicht anders ging. Und ich meine, es ist ja auch, also wenn man sich das überlegt, man macht seine Arbeit. Und plötzlich macht man seine Arbeit und hat 2 kleine Kinder zu Hause, die beschäftigt werden wollen und müssen und auch noch 2, wo sie ja mit dem einen dann was für die Schule machen müssen und der andere, der Kleine, der in der Kita ist, springt dann da rum und so. Das ist ja also völlig, völlig wahnsinnig.
Sie waren viel in der Welt unterwegs. Die Zeit der Pandemie hat uns ja alle ein Stück zu Hause gehalten. Wir zu Hause sind immer in die Welt gereist, indem wir zweimal die Woche ein Rezept aus irgendeinem Land gekocht haben, dazu die passende Playlist an und versucht haben, irgendwie uns die Welt nach Hause zu holen. Haben Sie noch einen Tipp für Familien, sollte es jemals wieder zum Lockdown geben, womit man sich gut die Zeit vertreiben kann?
Also wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel die Fitness, die tägliche oder wöchentliche Fitnesstraining von Alba Berlin, von den Basketballern gemacht, wie wahrscheinlich andere auch. Und auch so, es gab auch so Video Kinder-Yoga, das haben wir gemacht. Wir haben tatsächlich viel so Fotos geguckt auf dem Handy. Das finden die Kinder nach wie vor toll, wenn ich sie morgens raushole und sage, sie müsst jetzt aufstehen. Oh Gott, sage ich dann so, hier, es gibt eine Milch und ihr könnt Fotos gucken. Und dann gucken wir unsere geknipsten Schnappschüsse an und sowas macht man natürlich in der Zeit voll. Was auch super ist, glaube ich, ist ein Urlaub zu organisieren in der Zeit, in der er dann stattfinden kann und sich davor dann schon mal anzugucken, wie da das Land aussieht oder wie das Hotel aussieht und wie groß der Pool ist und solche Sachen.
Trotz Ausflüge in die weite Welt sind Sie ja München immer treu geblieben, hier geboren und auch hier jetzt arbeitenden. Was wäre Ihr Ausflugstipp fürs Wochenende? Wo sollen die Münchner sich hinbewegen?
Ja, also ich meine, der Tegernsee ist toll. Zum Beispiel die ganzen Seen in der Umgebung sind toll. Man kann auch in die Berge fahren, ist auch super. Da hat man irgendwie eine ganz andere aus der Ebene raus, eine ganz andere Blick auf die Dinge und auch auf die Welt. Also ich meine, wenn man hier ist, dann muss man gar nicht so lange nachdenken, was man macht.
Den Blick auf die Welt verändern. Ich würde gerne nochmal auf Ihre Arbeit zurückkommen. Ich kann das in der Kürze gar nicht so umfassend darstellen. Dennoch haben Sie ja auch einige Dinge aufgedeckt in Ihrer journalistischen Tätigkeit und waren an vielen investigativen Projekten beteiligt. Wollen Sie uns da noch kurz einen Blick mitnehmen, was Sie daran reizt, den Dingen so auf den Grund zu gehen, wie Sie es tun?
Als ich das gemacht habe, da sprach man noch gar nicht von sowas wie investigativen Projekten. Ich glaube, das Wort war aus dem amerikanischen Sprachraum noch nicht rübergeschwappt. Aber ich habe zum Beispiel einmal eine Geschichte gemacht, dass die, wie sie damals hieß, die Bundesanstalt für Arbeit, ihre Vermittlungsergebnisse geschönt hat. Und das war etwas, was dann dazu geführte, dass die Behörde total umgebaut wurde. Und das war für mich auch politisch eine Sache, wo ich froh war, dass es dazu kam, weil ich hatte immer über Jahre gehört aus der Politik, die Bundesanstalt sei so schlecht organisiert und sei irgendwie, käme ihrem Job, nämlich Leuten einen Job zu vermitteln, überhaupt total schlecht hinterher und da würden jetzt irgendwie die Gewerkschaften und die Arbeitgeber immer ihr Süppchen kochen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, seid ihr die Politik oder was? Entscheidet ihr oder nicht? Ja, ganz schwierig, können wir alles gar nicht machen und so weiter. Und dann kam dieser Skandal und dann hatten die natürlich einen Hebel, dass sie was ändern mussten. Das passierte irgendwie auch noch ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Also wenn sie einfach gesagt hätten, egal, dann wäre ihnen das um die Ohren geflogen. Und das war etwas, wo sie sozusagen bescheiden, ich glaube, Menschen nehmen sich immer zu wichtig und Journalisten erst recht und man soll sich nie so wichtig nehmen. Aber einfach nur so ganz im Kleinen, wenn sie das Gefühl haben, sie tragen was zur öffentlichen Diskussion bei. Dann ist das was. Zwei Jahre später habe ich enthüllt, dass die griechische Regierung über Jahre ihre Defizitzahlen gefälscht hat und eigentlich gar nicht hätte in den Euro kommen dürfen. Und das hat immerhin auch eine Diskussion darüber ausgeführt, wie eigentlich der Euro funktioniert. Das Lustige daran war, dass der Sprecher des Währungskommissars in Brüssel war Grieche. Und als ich dann recherchiert hatte, habe ich ihn angerufen und gesagt, hey, Gerasimos, es gibt ja diese Informationen und so weiter. Und dann sagt er, ja, Alexander, das stand alles schon in griechischen Zeitungen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, was, wenn das alles in griechischen Zeitungen gestanden wäre, dann wüssten wir das. Da sagt er, ja, ich dementiere es nicht. Und am nächsten Tag war er im Pressebüro der EU-Kommission von 500 Journalisten umringt. Und ich ging da vorbei und er hob seinen Kopf und sah mich da vorbeigehen und schaute mich so an nach dem Motto, was hast du mir hier eingebrockt, Alexander? Also es hat alles auch seine lustige Komponente. Die unlustige Komponente war, dass ich damals gelernt habe, dass damals zumindest in der EU-Kommission die Telefone überwacht wurden und dass meine Informanten sozusagen mindestens der Jobverlust drohte. Man geht mit solchen Sachen natürlich ein Risiko ein. Nicht zuletzt das Risiko, sich als Journalist komplett zu blamieren, wenn die Geschichte nicht stimmt. Ich wurde damals auch gefragt, ja, kannst du denn, woher weißt du das und hast du schriftliche Belege? Und als dann zwei Tage später der griechische Wirtschaftsminister der neuen Regierung sich vors Parlament gestellt hat und gesagt hat, das stimmt alles. War ich auch ganz froh.
Sie haben auch ein Buch, Das gespaltene Land, geschrieben. Mit Martin Lang, dem Geschäftsführer des Roman-Herzog-Instituts, sprechen Sie in den RHI-Kontexten vertieft über das Thema Spaltung von Gesellschaften. Auch nochmal aus ökonomischer Perspektive. Auch zu diesem Buch haben Sie einige Diskussionen in Deutschland ausgelöst. Was war denn die stärkste Erkenntnis, die Sie aus diesen Diskussionen gewinnen konnten?
Also es ist ein totales Geschenk, sich mit Themen zu beschäftigen und sich dann auch für so ein Buch nochmal tiefer zu beschäftigen und auch Dinge zu lernen, wo man vorher nicht gedacht hat, dass sie so sein würden und wie man mit einer tieferen Beschäftigung das rausfinden kann zum Beispiel. Und so Dinge, die mir da bei dieser Recherche aufgegangen sind, ein zum Beispiel ist, wie das Bildungssystem in Deutschland funktioniert, welche Unterschiede es gibt und wie sehr es dominiert, was für einen Job man hat und wie viel man verdient, wie sehr das von der Herkunft abhängt. Und dass es viele Menschen gibt, die einfach mit Startnachteilen in ihr Schulleben und dann auch Berufsleben gehen, dass man sich politisch um die kaum kümmert. Und dass man da eigentlich was tun sollte, auch für die ganze Gesellschaft. Ich meine, wenn wir über sowas reden wie wir brauchen Fachkräfte und es gibt deutlich über 10% der Leute, die jedes Jahr dann die Schule verlassen, ohne einen vernünftigen Abschluss und dann ohne eine Berufsausbildung. Und das sind so Dinge, die werden einem oft dann in der Drastik klar, wenn man sich wirklich eingräbt, ja, in solche Themen. Und das ist toll und das hat einen dann auch, vieles bringt einen dann auch sehr zum Nachdenken.
Zum Nachdenken gebracht hat sie auch das Buch von Heinrich August Winkler, Die Geschichte des Westens durch das Gestern, das Heute verstehen. Hilft uns ein Blick in dieses Buch auch, sich mit dem Thema Spaltung von Gesellschaft zu beschäftigen?
Also in jedem Fall, mir fällt da gerade ein konkretes Beispiel an, Dinge, die ich nicht wusste, also das ist ja Heinrich August Winkler, Geschichte des Westens, so ein vierbändiges Werk, mehrere tausend Seiten. Ich habe vor ein paar Jahren mir gesagt, ich lese so Geschichtsbücher und mache mir dazu Notizen, was ein schwerer Fehler war, weil ich jetzt wahnsinnig langsam vorankomme und ich jetzt glaube ich in, okay, es waren auch die Pandemiejahre, wo man eh keine Zeit hatte, aber ich schaue die ganze Zeit drauf, dass ich immer noch an diesem riesen Ding lese und zwischendurch mal was Kleines anderes. Was ich daraus zum Beispiel gelernt habe, ein wahllos rausgegriffenes kleines Beispiel, wie sich Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland der Antisemitismus aufgebaut hat, wie der gezielt gefördert wurde und wie das miterklärt letztlich, wie Adolf Hitler in den 1920er Jahren auch sozusagen da eine Saat ernten konnte von jahrzehntelang gepflegten antisemitischen Vorurteilen, die sich mit einer Bevölkerungsgruppe beschäftigten, die ja seit Jahrhunderten in dem Land lebte, die dann im Ersten Weltkrieg so und so viele Ritterkreuzträger gestellt hat, deutsche Patrioten, die gesagt haben, ich wandere noch nicht aus wegen dem Hitler, das wird schon vorübergehen, dieser Quatsch. Aber was das für einen langen Anlauf hatte und wie wachsam man sein muss, wenn solche Vorurteile gegen welche Menschengruppe auch immer genährt werden. Von Leuten, die daraus entweder ein politisches Kapital schlagen wollen oder die sich daraus irgendwie einen Spaß machen oder sowas oder sagen, haha, da ist doch jetzt irgendwie so und so und wie sieht der denn aus, wie redet der denn, was ist der denn und solche Sachen. Und das ist für mich erschütternd zu sehen, sozusagen, was für eine Katastrophe mit Ansage das gewesen ist im Fall Antisemitismus in Deutschland. Und ich meine, der war natürlich auch nicht nur in Deutschland, sondern auch sehr in Osteuropa auch genährt worden, da zum Beispiel durch den Zaren und andere. Das sind so Dinge, da kann man bei der Beschäftigung mit so einem Geschichtsbuch Dinge lernen. Es ist nicht immer schön.
Was ist Ihr nächstes Projekt?
Also, Sie meinen ein Buchprojekt?
Beispielsweise. Oder vielleicht wird der Finanzteil der Süddeutschen nochmal komplett umgekrempelt.
Also es gibt da unterschiedliche Dinge. Das sind jetzt, man sollte wahrscheinlich gar nicht alles über alles immer erzählen, aber die, ich habe großen Spaß gefunden daran, was die Zeitung betrifft, jetzt so Sachen zu machen wie diese Wahlanalyse im letzten Jahr, wie wirken sich eigentlich die Parteiprogramme auf den Einzelnen aus. Sie können natürlich solche Rechnungen auch zu anderen Themen machen. Also sie können natürlich jetzt auch mal sagen, also in größerem Stil sagen, wie ist denn das eigentlich, wie viel verdienen eigentlich Menschen, die in der Familie leben und Kinder haben und wie viel verdienen Singles und kinderlose Paare und wie viel Vermögen haben die und wie schauen sich das mal an und schauen sich da mal an, wie unterschiedlich das ist und welche politischen Konsequenzen wir daraus vielleicht ziehen können, ist zum Beispiel ein interessantes Thema. Was mich also als großes Thema, aus dem irgendwann auch ein Buch werden natürlich kann, reizt, ist die Frage, wie sich eigentlich unsere internationale Wirtschaftsordnung verändert. Wir waren ja jetzt Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich darauf gepocht, dass man sozusagen in harmonischer Eintracht zwischen den Nationen die Weltwirtschaft aufbaut und Handel treibt. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren komplett gedreht durch die Anti-Globalisierungsbewegung von Leuten wie Herrn Trump, ja, durch die Pandemie, durch den aggressiven Nationalismus Chinas und nicht zuletzt jetzt durch den Überfall der Russen auf die Ukraine. Und wie wird eigentlich die Zukunft aussehen?
Wir zu Hause, wenn wir Stress haben mit der Familie, rocken immer mal ganz gerne ab und schmeißen laut die Musik an. Haben Sie auch vielleicht 3 Hits, die Sie mit uns teilen, wo Sie sich alle bewegen zusammen?
Das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt, weil Sie das sagen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren, auch durch Corona bedingt, wahnsinnig viel Musik gehört. Meistens ist es so, dass meine Frau spielt nicht so gerne und ich spiele, also so Brettspiele. Ich spiele mit den Kindern total viele Brettspiele. Also wir spielen zum Beispiel Monopoly und wir spielen Siedler und solche Dinge. Und dabei hören wir immer Musik. Und was ich ganz toll finde, ist, dass ich natürlich, also wir hören natürlich erstmal meine Musik, weil die Kinder sind ja auch noch ziemlich klein. Und die Kinder haben aber inzwischen auch angefangen, sich selber auf dem iPad Playlists zu machen, zu unterschiedlichen Themen und Papa, können wir das hören und Papa, können wir das hören. Und das ist, finde ich, total super, weil ich dann so ein bisschen auch das Gefühl habe, hey, die Musik, die mir gefällt, gebe ich irgendwie weiter. Und weil wir da zusammen Spaß haben, also was irgendwie ganz gerade groß hoch im Kurs steht, ist eine Playlist, wo es über Filmmusik geht, die ich jetzt gerade den Kindern mal vorgespielt habe. Da ist das Finstertal, so ein ganz düsterer österreichischer Bergwestern. Da ist dann in dem Moment, wo der Held einreitet und dann nach und nach die 4 bösen Schurken abknallt, da wird ein bestimmter Song gespielt, How Dare You heißt der, und das ist also seit 2 Wochen wünscht sich der 6-Jährige nichts anderes. Vorher war sein großer Hit war Smoke on the Water, weil der 8-Jährige das nämlich auf der Gitarre spielt in seinem Gitarrenunterricht, und ich war ganz stolz, weil er fing an zu plingen auf der akustischen Gitarre, und meine Frau guckte also so komisch in die Welt und ich habe gesagt, das ist Smoke on the Water, oder? Und dann sagte er ja und dachte ich mir, super, das hast du erkannt. Und inzwischen müssen wir also auch häufiger mal jetzt Highway to Hell hören auf dem Apple-Ding, und Smoke on the Water steht hoch im Kurs und solche Dinge. Aber das wechselt häufig. Also wir hatten auch so eine 80er-Jahre neue deutsche Welle-Phase mit, sie fanden natürlich Hurra, Hurra, die Schule brennt, fanden sie natürlich total geil aus bestimmten Erwägungen. Und allerdings ein Stoppstill stellt der 6-Jährige bei Nena auf, weil Nena ja Corona-skeptisch, Corona-Leugner-mäßig rüberkommt, dürfen wir inzwischen auf der 80er-Playlist nicht mehr Nena hören. Da sagt der 6-Jährige jedes Mal, Papa, nächster Song.
Herr Gelügen, zum Abschluss würde ich gerne noch von Ihnen wissen, mit dem Blick auf das Alter. Was ist Ihr größter Traum für das Alter und wofür fürchten Sie sich am meisten?
Ich glaube, ich bin so wie 100% der anderen Deutschen in dem Moment Berufsleben und so weiter, denke ich darüber null nach. Absolut null. Was wahrscheinlich ein totaler Fehler ist, weil was man nicht machen darf, was ich auch gelernt habe, aus der Recherche für das Buch, lass uns länger arbeiten. Sie dürfen nicht irgendwie bis 67 Vollgas geben und dann auf null zurückfahren und da irgendwie über Blumen im Garten angucken. Das ist nämlich auch gesundheitlich schlecht. Da sterben Leute tatsächlich dran. Ich habe natürlich Angst vor gesundheitlichen Rückschlägen. Ich hatte vor 15 Jahren eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und das möchten Sie natürlich nicht nochmal erleben. Und da wissen Sie auch, wie knapp sozusagen die Grenze zwischen Leben und Tod ist. Ich nehme mir vor, dass ich in den nächsten 15 Jahren darüber nachdenken werde, was ich alles Tolles im Alter machen werde. Es ist allerdings so, dass ich jetzt schon sagen kann, mein jüngster Sohn macht, glaube ich, Abitur, wenn ich 66 bin. Und die Vorstellung, also irgendwie 4 Söhne großzuziehen und einen Job zu haben und dann alles gleichzeitig fallen zu lassen mit 67, ich glaube nicht, dass ich das machen werde.
Danke Ihnen für das offene Gespräch, dass Sie so viele schöne Geschichten mit uns geteilt haben, und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns zu Gast zu sein.
Freut mich auch.
Mit Alexander Hagelücken wirft Martin Lang in den RHI-Kontexten einen großen Blick auf das Thema Spaltung von Gesellschaften, gestartet im 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie mir gerne eine Bewertung oder ein Like da. Teilen Sie mit Ihren Freunden und Freundinnen alles das, was Alexander Hagelücken heute erzählt hat. Die nächste Podcast-Folge erscheint hier wieder in 2 Wochen. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und ich hoste den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!